Hey und welcome zur Neuauflage unseres Robot Spaceship Podcasts. Jetzt mit mir, Lars Michaelis, und unser Thema ist natürlich Durchstarten, wenn alles sich ändert. Ich spreche mit Gästinnen und Gästen über die wahnsinnige Geschwindigkeit, die uns alle umgibt, und möchte im Gespräch natürlich wissen, was braucht es, um genau jetzt erfolgreich zu sein? Warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu tun, was sie eben tun? Und was braucht es, um sicher in Richtung Zukunft zu navigieren? Und in Folge 1 starten wir direkt mit Christoph Jentsch, den vielleicht viele von euch als Ethereum-Pionier kennen. Wenn nicht, ist es auch kein Problem, denn jetzt startet er mit Tokenized durch, einer Plattform, die die deutsche Startup-Finanzierung völlig neu denkt. Wenn ihr also wissen wollt, was es mit tokenisierten Genussrechten auf sich hat, dann seid ihr hier genau richtig. An meiner Seite Wirtschaftsjournalist Bastian Hosan, der mich in dieser Folge als Host unterstützt. Aber damit genug der Vorrede, los geht's.
Künstliche Intelligenz, neue Arbeitswelten, ständiger Wandel. Wir fragen, wie aus den größten Herausforderungen gerade jetzt die größten Chancen werden. Der Robot Spaceship Podcast. Durchstarten, wenn alles sich ändert.
Basti, hattest du schon mal eine richtig gute Idee und hast gedacht, daraus mache ich nochmal, da starte ich nochmal richtig mit durch?
Ich würde sagen, ich habe jeden Tag zwei und setze keine davon um. Genau, so ist das ja mit den meisten Ideen, oder?
Warum? Welche Schwierigkeiten gibt es da?
Ich weiß nicht.
Warum machst du das nicht?
Ich habe mich noch nie wirklich mit meinen eigenen Ideen auseinandergesetzt, außer ich kümmere mich immer um die Ideen anderer, wie zum Beispiel um die von Christoph, der heute unser Gast ist.
Genau, also eine sehr, sehr charmante Überleitung, denn ein Problem, das man tatsächlich haben kann, ist natürlich das Geld, ne? Also gute Ideen und auch selbst wenn es ein bisschen anders als bei dir dann noch strukturierter ausgearbeitet ist und ich weiß genau, was ich machen will und sage, ich ziehe das auch durch, dann ist es ja für so ein Startup auch schwierig, das Ganze zu finanzieren. Und da hat Christoph ein starkes Angebot und damit erstmal herzlich willkommen im Robot Spaceship Podcast.
Danke für die Einladung, freut mich sehr.
Christoph, bevor wir jetzt voll einsteigen, du bist Gründer von Tokenized und du hast auch hast schon eine Vergangenheit in dem ganzen Krypto- oder Blockchain-Kosmos und damit hängt, wie der Name auch schon sagt, der Token steckt da drin, das hängt auch alles zusammen. Aber erzähl uns doch mal so ein bisschen was von dir und vor allen Dingen, was macht Tokenized?
Also ich fasse meine Vorgeschichte kurz, weil wir wollen heute über Tokenized sprechen. Also ich bin in erster Linie Vater, ich habe 8 Kinder hier zu Hause, ich bin voll busy eigentlich damit. Ich bin theoretischer Physiker, bin dann aber 2014 Vollzeit eingestiegen bei der Ethereum Foundation, habe Ethereum mit aufgebaut. Zusammen mit Vitalik Buterin, Gavin Wood und anderen. Es waren auch technisch gesehen meine spannendsten Jahre, Ethereum mit zu programmieren und zu entwickeln. Ich bin dann rausgegangen, habe meine eigene erste Firma gegründet, es war Ende 2015, Anfang 2016. Wir sind bekannt geworden mit einem Projekt, das hieß The DAO, oder die dezentrale autonome Organisation, war damals das größte Crowdfunding aller Zeiten, mit 150 Millionen Dollar, ist schiefgegangen, alle haben das Geld zurückbekommen, lange Geschichte, ich würde für heute den Rahmen sprengen. Ich habe dann weitergemacht, habe einen Exit gehabt 2019, der sehr erfolgreich war und bin danach als Business Angel tätig gewesen. Und jetzt, das ist eigentlich schon die Überleitung zu Tokenized. Ich habe zum einen Investing und die Erfahrung im Crypto-Space für 10 Jahre gemacht, wo ganz viel Mist passiert ist, aber also viele schlechte Projekte, aber der Prozess des Investierens war so einfach, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Also es war wirklich nur ein Klick und ich habe das virtuelle Währung überwiesen, den Fall Tokens bekommen von dem jeweiligen Projekt. Ich konnte einsehen, wie viele Tokens gibt es insgesamt, also was da Captail, die Bewertung, es war von Tag 1 handelbar. Also es gab keine schönere Investmenterfahrung vom Prozess her, aus Investorensicht, aus dem Kryptobereich. Sehr, sehr einfaches Kaufen, sehr einfaches auch Verkaufen, wenn man möchte, Trading, alles super. Nachdem ich dann aber, wie gesagt, meine Firma verkauft habe und als Business Angel tätig geworden bin, war der Prozess wirklich nicht nur 10-fach, sondern 100-fach schlechter. Also als Business Angel, wenn du irgendwo ein 30.000 Euro Investment machst, da geht es los mit Notar, 5 Meetings davor, Verträge, da wird es abgeschlossen. Selbst wenn man sagt, Wandeldarlehen, erspart man sich den Notar? Nein, man schiebt ihn nur auf. Das heißt, man macht es dann halt später bei der Wandlung. Und man muss halt dann bei jeder Gesellschafterversammlung dabei sein, obwohl man da nur 0, irgendwas Prozent hat und muss da seine Unterschrift unbedingt schneller abgeben, weil wir nicht morgen das nicht stattfinden und das geht nicht, keine Ahnung. Also es war einfach nur kompletter Horror im Vergleich zu meinen Kryptoerfahrungen. Und daraus ist eigentlich so die Idee entstanden von Tokenized, ist es nicht möglich, einen ganz normalen Startup in Deutschland die Anteile in der Form zu tokenisieren, dass die Investmenterfahrung genauso wie bei Krypto ist. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde von Tokenized gewesen und das habe ich letzten Jahre gemacht.
Dann nimm doch mal ganz kurz vorweg, ist es möglich, die Erfahrungen zu übertragen?
Ja, ist es. Nicht 100% so, wie wir es gerne hätten. Also fast mal, der erste harte Aussage ist, man kann keine GmbH-Anteile tokenisieren. Punkt. So, ist nicht möglich. Das heißt, echte Anteile im Handelsregister gibt es nur über den Notar. Klassische Kapitalerhöhung, der liest dir ein paar Stunden lang die Verträge vor, der alte Prozess. Ja? Keine Chance, daran vorbeizukommen. Was man aber machen kann, wir haben das rechtlich gesehen in Form von Genussrechten. Das ist einfach nur ein anderer Begriff für ein ganz normaler schuldrechtlicher Vertrag zwischen dem Investor und der GmbH. Also einfach mal, Genussrecht ist ein Wort. Ich nenne es am liebsten virtuelle Anteile. So, das sind, die sind so ausgestaltet, dieser Vertrag. Der sagt im Wesentlichen aus, wer immer diesen Token hat, den die GmbH ausgibt, hat wirtschaftlich dieselben Rechte wie ein Gesellschafter. Sprich, immer wenn ein Gesellschafter Geld ausgeschüttet bekommt, in Form von Dividenden, Exiterlösen oder sogar Liquidationserlösen, also immer wenn ein Gesellschafter Geld bekommt, pro Geschäftsanteil erhält der Tokenholder pro Token genauso viel ausgeschüttet. Das ist eigentlich die Einsatzzusammenfassung von dem ganzen Konstrukt. So, das heißt, wirtschaftlich ist ein Tokenholder genauso dahingestellt wie ein Gesellschafter. Er hat zusätzlich sogar eine Put-Option, den Token zurückzugeben und die Möglichkeit zu erhalten, den Token in echte Anteile zu wandeln. So, also das heißt quasi wandelbar, auch wenn er möchte. Das muss dann beim Notar stattfinden. Aber das Einzige, was er dann bekommt, was er vorhin nicht schon hatte, sind Mitbestimmungsrechte. Das ist der wesentliche Unterschied. Also nochmal zusammengefasst, ein virtueller Anteil, der Anwalt würde sagen, ein tokenisiertes Genussrecht, ja, ist genau dasselbe wie ein Geschäftsanteil wirtschaftlich gesehen. Der einzige Unterschied ist Mitbestimmung. Aber die kann man sich holen, indem man seinen virtuellen Anteil tauscht in einen echten Anteil, was auch jederzeit möglich ist. Das ist das Konstrukt.
Also damit hast du mich eigentlich schon fast gekriegt, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand diese Idee von der DAO, von der dezentralen Organisation immer super. Aber natürlich hast du dann halt die ganzen Schwierigkeiten, die du eben schon genannt hast, also vom Rechtsstatus, Haftungsfragen, Steuern, Gerichtsstand, DSGVO und so weiter. Und für mich klingt das jetzt zumindest so, warum ist da noch niemand vorher drauf gekommen?
Es ist so ein bisschen, das Leben ist manchmal ein bisschen verrückt. Wenn man so überlegt, ich bin fast zehn Jahre älter geworden seit der DAO und man ist vielleicht, also aus heutiger Sicht, war ich unglaublich naiv und ideologiegetrieben und die pure Lehre Dezentralisierung und es hatte auch echt was gehabt und viele sprechen mich heute darauf an, wie sehr die Idee ihnen sie anspricht. Ja, es ist ein bisschen dieser schöne Traum, ein bisschen Hippie-Welt, allen geht's gut und jedem gehört alles und es ist erstmal schön, ich würde mir auch wünschen, es wäre so. Die Praxis ist allerdings die meisten DAOs, die es seitdem gibt und es gibt ein paar wenige, die sind sehr erfolgreich gewesen, aber die meisten waren es nicht, leiden darunter, dass die Leute keine Lust haben, aktiv mitzuwirken. Das heißt, man hat keine, also die Voting Teilnahme liegt bei unterirdischen 1-3%. Das heißt, die paar Prozent, die bestimmen dann alles, was passiert, obwohl sie nur 3% des Geldes eingelegt haben. Also die meisten daraus sind leider nicht erfolgreich, weil die Governance nicht richtig funktioniert und viele andere Gründe. Und wirklich brauchen tut man eine DAO nur dann, wenn man auch ein Projekt hat, was darauf angewiesen ist, eben nicht, also nicht kapitalistisch getrieben ist, sondern wirklich eine große Menge von Besitzern hat, so ein bisschen Genossenschaftsstyle, nur halt auf digital. So, dann ist eine DAO sehr sinnvoll. Wenn man aber ein Startup gründet, wo man noch Product-Market-Fit sucht, wo man schnell iterieren muss, wo eine starke Führung gebraucht ist, ist es ein Riesenhindernis, dann auch so einen riesen Governance-Apparat dran zu haben. Da braucht man erstmal nur Geldgeber, die erstmal Vertrauen vorschießen an den jeweiligen Gründer oder Gründerin, damit die Idee umgesetzt werden kann. Das heißt, ich bin weiterhin, und dazu kommt natürlich noch ein sauberes Rechtskonstrukt, wie eben eine GmbH, wo der Steuerberater weiß, was zu tun ist, wo alle Sachen in der Bank und so weiter alles geklärt ist, macht es natürlich auch 10-mal leichter. Also muss man nicht jedes Problem mit einmal versuchen anzugehen. Deshalb wieder ein bisschen zurück zu Back to the Basics. Lasst uns mal bei den normalen Startup-Form bleiben, aber erstmal nur, ganz ja in Anführungsstrichen nur, das Fundraising-Prozess-Problem lösen. Und das sind wir punktuell angegangen.
Nimm uns doch mal mit, wie ich jetzt zum Beispiel über euch in ein Startup investieren könnte. Wie würde der Prozess ablaufen?
Also als Investor ist die Frage, erstmal kommst du in Kontakt mit dem Founder. Also entweder du hast einen direkten Kontakt, der spricht dich an, ihr trefft euch bei einer Konferenz, ihr wollt investieren. Du sagst, ey, ich finde deine Idee toll, ich habe Lust zu investieren. Von mir aus, keine Ahnung, 10.000 Euro. Und vom Prozess her, ihr werdet euch einig auf eine Bewertung, das ist da, daran ändern wir erstmal nichts. Wir sind quasi nur digital Notar, wenn man so möchte. Ihr einigt euch auf eine Bewertung, der hat hoffentlich ein gutes Pitch-Deck, was er dir geschickt hat. Und sobald ihr euch einig seid, schickt er dir nur einen Link über unsere Plattform. Wenn du diesen Link öffnest, siehst du sein Pitch-Deck, die Bewertung der Firma, dein Investment-Range von bis, was du investieren darfst, siehst die rechtlichen Dokumente, guckst das alles in Ruhe an, sagst dann ja oder nein. Wenn ja, siehst du seine Bankverbindung und darfst das Geld überweisen und bekommst dann dieses digitale oder tokenisierte Genussrecht auf unserer Plattform. Entweder du hast ein eigenes Wallet, dann kannst du es darauf packen. Wenn nicht, kein Problem. Du kannst dich bei uns einloggen mit E-Mail oder Google und bekommst ein Wallet gestellt, was wir dir technisch gesehen anbieten. Und dann musst du nichts verstehen von Krypto. Das ist auch eine Änderung, die ich persönlich mitgemacht habe in den letzten 2 Jahren. Am Anfang war unsere Plattform ausgerichtet auf Web3, Krypto-Nerds, die wissen, was sie tun. Und das war eine tolle erste Community, weil die kommen klar mit schlechten User-Experience. So, danach, letzten ein Jahr, haben wir dann quasi alles wegabstrahiert, was mit Token zu tun hat, außer unseren Namen. Also man sieht davon, wir sprechen von virtuellen Anteilen, das Wallet ist im Hintergrund gelandet. Für die sich auskennen, die können sagen, ja, ich möchte mein eigenes Wallet, ich möchte mich damit einloggen und so weiter. Für die sich nicht auskennen, die merken davon überhaupt nichts, sie kaufen virtuelle Anteile wie bei Amazon. Also du musst nicht mal was unterschreiben, wir haben den Verkaufsprozess so Amazon-Style gemacht. Du stickst einfach mit deinem Buy Now, also Invest Now-Button da drauf und hast dann am Ende machst du dein kaufpflichtiges Bestellen, klickst dann drauf und hast den Token bestellt und gekauft und bist fertig. Also es ist quasi ein sehr einfacher Prozess.
Ich kann das über PayPal dann überweisen, oder was?
Wir machen momentan noch SEPA-Transfer, weil wenn man Investments sind von 100.000 Euro oder 50.000 Euro, dann sind diese ganzen Zahlungsanbieter viel zu teuer. Aber wir haben den SEPA-Transfer so integriert, also beim Private Offer, es gibt, also ganz kurz, es gibt 2 Moden von Fundraising, Private und Public. Das eine ist ausgerichtet an Familie, Freunde, Business Angel, kleines Netzwerk. Die BaFin definiert das als, das Angebot wird weniger als 150 Leuten zugänglich gemacht. So, dann ist einfach ein direkter SEPA-Transfer und der Gründer muss dann bestätigen, dass er das Geld erhalten hat und dann gibt es das Genussrecht oder die virtuellen Anteile an den Investor. Beim Public Fundraising, da haben wir Anlagevermittlung, Videoident, Angemessenheitsprüfung, Kleinanlegerschutz, alles erfüllt. Aber da haben wir die Möglichkeit, weil wir die Person auch, wir als Anlagevermittler unter einem Haftungsdach, dann auch identifizieren müssen, generieren wir eine eigene IBAN, die nur für den Investor ist. Er beweist dann das Geld da drauf und im Backend, das merkt er nicht, werden Stablecoins generiert, also ein Token, der 1 Euro entspricht und damit wird das Investment abgeschlossen. Das Tolle ist, wir haben 0% Transaktionsgebühr von unserer Seite, im Vergleich zu Visa oder PayPal, aber der Endnutzer macht eigentlich immer einfach einen SEPA-Transfer oder Investor.
Jetzt ist eine Kritik, die man sich häufig bei Blockchain-Projekten gefallen lassen muss. Ich finde das total cool, aber könnte man das nicht auch ohne die Blockchain lösen? Also du hast schon gesagt, ihr seid ja Vermittler. Es gibt doch, also wofür braucht es wirklich die Blockchain? Wo ist da der Vorteil?
Und zum ersten Mal habe ich eine sinnvolle Antwort auf diese Frage. So, weil was ist hier wirklich essentiell? Wir ersetzen mit der Blockchain das, also im übertragenen Sinne, das Handelsregister. Also wenn der Notar und so weiter den Vertrag, ist egal zu welchem Notar oder Anwalt gehe, das Handelsregister ist dasselbe und die haben halt nur Schreibrechten, dürfen da was ändern. Du vertraust als Founder, dass das Handelsregister intakt ist und es ist dir egal, bei welchem Notar du das machst. Würdest du als Gründer uns als Firma vertrauen, die Datenbank sauber zu verwalten, irgendeine SQL-Datenbank auf unseren Server und wenn wir nach 2 Jahren pleite sind, dann habe ich Pech gehabt, ich weiß auch nicht mehr, wer wie viel Token hatte oder wer wie viel Anteile hat, ist alles weg. So, und du kannst es vielleicht runterladen als Excel-Sheet, aber keiner im Streitfall weiß mal irgendwie, wem wirklich wie viel gehört, wenn es um irgendwelche Details geht. Was wir sagen ist, wir sind nur, also nur in Anführungsstrichen, eine einfache Nutzeroberfläche und alles wird auf der Blockchain gespeichert in Form eines Tokens und dieser Token kann in jeden Wallet übertragen werden. Da gibt es 1000 technische, also Haufen Wallets, die es mit unterstützen. Das bedeutet letztendlich, die Antwort ist, wir nutzen deshalb eine Blockchain, damit alles weiter funktioniert, auch wenn wir nicht mehr da sind. Wir haben das alles so gebaut, dass wir nur der Convenience-Faktor sind und du als Startup brauchst dir technisch keine Sorgen machen.
Ihr seid quasi einfach nur das Frontend, das ist austauschbar.
Wir sind nur das Frontend. Beim Public Offer kommt dann der kleine Zusatz dazu, wir sind auch der Anlagevermittler. Aber das brauche ich nur während des Investments. Wenn das Investment abgeschlossen ist, ist das dann auch egal. Das heißt, dann im Endeffekt sieht der Founder auf der Blockchain genau, wer hat wie viele Tokens. Der Investor kann sich genauso verifizieren. Der Investor kann die von einem Wallet ins nächste schieben, wenn er das möchte. Praktisch gesehen, solange wir existieren, ist das nicht nötig. Da könnte man sagen, dann wäre eine Datenbank auch ausreichend gewesen. Das ist richtig. Also von der User Experience her ist erstmal nichts anderes. Aber für uns ist auch die Sicherheit, wir halten wieder die Tokens, wir halten keine Keys, wir halten kein Geld. Das heißt, wenn wir einfach nicht da sind, ist eigentlich nicht schlimm. So, und das ist der große Mehrwert, den hier die Blockchain bietet. Nummer 1. Nummer zwei ist, wenn man einmal, ich sag mal, tokenisierte virtuelle Anteile hat, kann man die leicht auf den Zweitmarkt handeln. Wir bauen selber einen Zweitmarkt. Es gibt aber schon, wie die Börse Stuttgart baut gerade einen für Security-Token. Also es kommen immer mehr von diesen Zweitmärkten auf. Oder auch direkt. Also wenn ihr beide, Lars und Bastian, jeweils bei mir gekauft oder verschiedene Projekte investiert hättet, ihr wolltet miteinander einen Handel machen, könnt ihr das einfach direkt miteinander tun. Ihr bräuchtet weder mich, noch einen Notar, noch irgendjemand anders. Es gibt der Geschäftsführer muss einstellen, dass der Token handelbar ist. Ja, das ist eine Genehmigung. Aber danach könnt ihr es direkt machen. Und das ist auch nur möglich, weil es auf einer Blockchain läuft. Nicht über uns. Und auch wenn wir nicht mehr da sind. Falls wir jemals nicht mehr da sind.
Du hast es 22 gegründet. Da war ja auch noch so ein bisschen der Blockchain-Hype oder es war einfach noch viel präsenter, das Thema. Jetzt habe ich das Gefühl, du sagst ja auch, ihr habt das bei ganz vielen in der Kommunikation rausgenommen. Der Name ist noch geblieben, Tokenize It. Ihr müsst ja zwei Seiten überzeugen oder ihr müsst zwei Seiten gewinnen. Einmal die Founder, die eure NutzerInnen sind und die InvestorInnen. Also ich glaube auch ganz unterschiedliche Typen. Wie reagieren die denn grundsätzlich auf euer Angebot? Also mich würde mal interessieren, wie kommt ihr auf den Markt an und vielleicht mit welchen Hindernissen habt ihr da auch auf beiden Seiten zu kämpfen?
Gute Frage. Also am Anfang, wir sind ja 2022 zwar gestartet, aber live gegangen sind wir erst so vor eigentlich 2 Jahren, kann man ungefähr sagen. Also mit dem Produkt und dann Stück für Stück das weiterentwickelt. Erstmal ganz kurz die Zahlen. Wir sind jetzt bei über 300 Investments von 251 Investoren von knapp 40 Startups. So mal und diese Gesamtsumme 8,5 Millionen. Ehrlicherweise davon auch ein großer Teil wir selbst, also die Tokenized Investment Runde, ist auch über unsere Plattform gelaufen. Also ja, wir sehen auf jeden Fall eine Adoption. Wir sehen noch nicht den Hockeystick, den ich mir wünsche als Founder, aber eine solide Adoption von ausreichend, noch nicht Cashflow positiv, aber gute ersten 1-2 Jahre. Was ist der erste Punkt? Also wenn jemand kryptoaffin ist, dann liebt er das. Das ist wie super, darauf habe ich schon jahrelang gewartet, meine Träume sind erfüllt. So, also die Web3-Founder oder Web3-Investoren, also gar keine Überzeugungsarbeit, die schreien danach. So, das ist also das wenigste Problem. Die ironische Erfahrung ist, dass die meisten Web3-Founder eben keine deutsche GmbH haben, sondern irgendwo im Ausland sitzen, Schweiz, Luxemburg oder sonst wo. Das ist das ironische Problem. Selbst die deutschen Founder haben nicht ihre Legal Entity hier, also nicht alle. Das ist ein Punkt, was die Web3-Community angeht. Was die Nicht-Web3-Community angeht. Hier ist es so, dass wir auch in unserer Kommunikation einen riesen Erfolg gemerkt haben, als wir nur noch von virtuellen Anteilen gesprochen haben für die Founder. Wir sprechen über digitales Fundraising. Die Founder sind sehr leicht zu überzeugen. Investoren sind manchmal, vor allem konservative Investoren, einfach nur neu. Aber wenn sie es einmal richtig verstanden haben, sind sie auch sehr positiv, weil sie sehen, es gibt eventuell einen Sekundärmarkt, ich habe dieselben wirtschaftlichen Rechte, ich spare mir die ganzen Anwalts- und Notargedöns. Aber wie bei allen solchen Sachen, es ist halt nicht das, was man gewohnt ist. Es gibt bessere rechtliche Konstrukte als wie, keine Ahnung, das Wandeldarlehen, was heute viel nutzen und viele andere Sachen. Aber warum nutzen wir das alles? Weil man sich dran gewöhnt hat und weil man nicht mehr drüber nachdenken muss. Es gibt einen GESI-Standard, immer dieselben Verträge, also zumindest in Deutschland. Und Leute wollen gern das benutzen, weil sie gewöhnt sind, um Zeit zu sparen. Und das ist etwas anderes. Also unser größtes Problem ist, es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und das bei einer ganz heiklen Geschichte, nämlich dein Cap-Table und bei einem Investment von potenziell mehreren 100.000 Euro. Das ist einfach ein heikles Thema, erklärungsbedürftig, ist man nicht gewohnt. Und dann kommt leider noch, schwingt manchmal das schlechte Image mit, was Blockchain in gerade 2017, 18, 19, während der ganzen ICO-Scams und es gibt halt so viel Ponzi-Scams und so viel Müll im Blockchain-Bereich, leider. Und das ist sehr viel lauter als die guten Projekte. Und dann hat man noch so eine Skepsis gegenüber, naja, irgendwas im Blockchain, wer weiß, was das hier ist und ist das legal und sonst was. Also das sind die Bedenken, die können wir alle ausräumen, wenn wir ein bisschen Zeit bekommen, auch mit dem Investor zu sprechen. Da hilft, aber Zeit ist auf unserer Seite. Im Sinne von, es gibt immer mehr von den Großen, die auch tokenisieren. Also BlackRock macht gerade Tokenisierung ihrer Fonds. Auch fast die Deutsche Bank hat irgendwelche Tokenisierungsprojekte laufen. Wenn man die Charts sich anguckt von sogenannten Real-World Asset Tokenization, die kennen nur eine Richtung, nämlich exponentiell nach oben. Das heißt, in 2, 3, 4, 5 Jahren wird das immer normaler sein, dass man einen Token hat. Man wird immer besser verstehen, es ist rechtlich abgesichert, hat nichts zu tun mit irgendeinem Krypto-Scam. Das heißt, Zeit ist wirklich auf unserer Seite, aber Stand heute ist es noch ein erklärungsbedürftiges Produkt.
Du hast ja gesagt, das war ja so diese DAO-Zeit, du hast ja gesagt, das hat sich fast so ein bisschen hippie-mäßig angefühlt vom Gedanken her. Kann man sagen, es wird langsam auch so ein bisschen erwachsen, jetzt gerade mit den Beispielen, die du auch nennst?
Ja, richtig, mit allen Vor- und Nachteilen, die er so mit sich bringt. Also ich bin immer noch im Herzen sehr überzeugt von den Prinzipien, die hinter den ganzen DAO und echten Blockchain-Projekten stehen, nämlich wirklich community-owned, dezentral, kein Single Point of Failure, sind immer noch super starke Punkte. Die Praxis zeigt nur, dass wir nicht so interagieren. Wir lieben es, einen starken Führer zu haben. Also macht es auch einfacher. Also gerade so Frühphasenunternehmen. Wir sind nicht so, dass alle mitreden wollen, aktiv sich beteiligen. Wir sind aber faul. So, Menschen geht der Weg des geringsten Widerstands einfach. Und jetzt heißt das trotzdem aber, wir dürfen die Prozesse, die schön vereinfacht wurden, die können wir gerne übernehmen. Aber wir müssen nicht unsere Ideologie auf alles drauf, mit Krampf draufpacken, sondern mal schauen, wo lösen wir ein echtes Problem. Und ich finde, wenn man nach 10 Jahren Blockchain zurücksieht, leider ist vieles nicht so geworden, wie wir uns das gewünscht haben. Aber was wirklich erfolgreich war und ist, ist Tokenisierung und Stablecoins. Also wenn nur das übrig bleibt, ist es auch schon gar nicht schlecht. Tokenisierung von allen möglichen Assets und Stablecoins als eine weltweite Art und Weise, Dollar oder Euro, ohne signifikante Transaktionskosten nicht herzuschieben. Und das ist genau die zwei Sachen, die wir nutzen. Wir nutzen Stablecoins im Backend für die Bezahlung, Tokenisierung von eben Geschäftsanteilen, aktuell in Form von Genussrechten oder wie ich es nenne, virtuellen Anteile. Und dort sehen wir wirklich ein Market Need. Er kommt und er wächst und ich bin überzeugt davon, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren alle Assets tokenisiert sind, weil es einfach die bessere Technologie ist.
Kannst du diesen Market Need noch einmal zusammenfassen? Also für Founder ist es einfach so, dass die einfacher an Kohle kommen können über euch?
Ja, also auf der Founder-Seite ein extrem vereinfachter Prozess. Also die Notarkosten normalerweise 5.000, Anwälte 30.000, sparst du dir alles. Und auch der Prozess des Fundraisings, ich spreche gerne von Continuous Fundraising. Und das ist eigentlich auch wieder so ein viel zu viel Umdenken für viele. Aber wir denken immer so in Pre-Seed, Seed, Serie A, B, C, D. Warum? Weil wir halt erstmal mit ganz vielen Investoren sprechen müssen. Und natürlich kann ich den ja nicht closen. Ich close die Runde, wenn ich alle zusammen habe, dann gehen wir gemeinsam zum Notar und bis dahin springt vielleicht nochmal 1, 2 Leute ab, weil irgendwas passiert ist. Ich habe letztens ein Startup gehabt, super Sache. Die hatten 5, 6 Investoren, alles zugesagt, 1 Million, ungefähr 1 Million. Und dann ist leider einer schwer krank geworden. Und weil es aber der Lead-Investor war, hatten die anderen dann kalte Füße bekommen und gesagt, na, ich gehe auch raus. Und dann sind die einen nach anderen gefallen, das Investment hat nicht stattgefunden. Hätte der am Anfang gleich geclosed, also Closing heißt direkt, der eine sagt, ich will die 100.000 Euro machen, hier ist der Link, du kannst heute closen, hast du noch irgendwelche Fragen, und dann macht's einfach. Dann kann er eine Woche später mit dem zweiten, 3 Wochen später mit dem nächsten, kontinuierlich den nächsten closen, dann wäre die Runde zustande gekommen. Und das wäre, ist, man gibt kontinuierlich Geld aus, also muss man auch kontinuierlich Fundraising machen. Und niemand, der es im Verkauf würde jemals auf die Idee kommen zu sagen, ich verkaufe mein Produkt nur 1 Monat im Jahr, weil der Prozess so schwierig ist. Genauso, wenn ich noch nicht Cashflow-positiv bin als Startup und ich brauche Geld, gibt es keinen Grund, nicht zu sagen, ich mache kontinuierlich Fundraising. Wenn ich einen Investor finde, der was investieren will, klein oder groß, los geht's. Ich muss keine Runde organisieren. Und diese Art und Weise ist jetzt möglich, weil ich digital fundraisen kann. Und die ganz große Vision, die will ich auch noch mal kurz aufmachen, weil ich finde, momentan geben wir unseren Kunden nur 10-20% des Nutzens von Tokenisierung. Die große Vision kommt dann, also ich mache die ganz große auf. Wir haben mit Ether etwas geschaffen, ich nenne es gerne programmierbares Geld. Und all die Anwendungen, die darauf laufen, basieren darauf, weil Ether programmierbares Geld ist. If this, then that. Konnte ein Programmierer vorher nicht machen. Da musste irgendeine API ansprechen von PayPal, wo KYC nötig war und keine Ahnung was, und es ist nicht passiert. Jetzt haben wir mit diesen Tokens etwas geschaffen. Ich nenne es gern programmierbares Equity oder programmierbare Anteile. Und das nutzt zwar noch keiner, aber ich kann jetzt auch sagen, if this, then that. Ich kann sagen, wenn meine ersten 100 Kunden, die kriegen von mir einen Bonus von 0,01% meiner Firma. Oder ich incentiviere Mitarbeiter, Freiberufler, was auch immer. Wir sprechen ja in der Kryptobereich von Tokenomics. Das ist nichts anderes als ein Incentivierungssystem. Wer bekommt für welche Handlung irgendeinen Token und baue damit Systeme auf? Damit sind ganz neue Dinge möglich. Und das kann ich jetzt auch mit der GmbH machen. Mal so ein Extrembeispiel. Angenommen, ich würde mit Airbnb konkurrieren wollen. Alle würden sagen, keine Chance, Netzwerkeffekte, die sind alle dort, vergiss es. Ja? Was ist, wenn ich sagen würde, ich gebe 90% meiner Firma an die Hosts von Airbnb, wenn sie rüberkommen, und zwar der Erste kriegt am meisten, der nachkriegt ein bisschen weniger, und bis halt 80% von Airbnb bei mir sind, kriegen sie die letzten 1-2% von meiner Firma. Es wäre so ein hartes Incentive, wenn ich sagen würde, das mache ich, warum nicht, ich kriege gerade als Erster, kriege ich jetzt hier 0,5% für so eine Firma, der Nächste kriegt noch 0,4% und so weiter, dann kann ich sogar so einen Netzwerkeffekt machen, selbst wenn ich danach nur 10% habe, ist trotzdem mehrere 100 Millionen wert. Also das ist jetzt möglich, mit solchen programmierbaren Anteilen solche Ideen zu spielen. Das ist die ganz große Vision, programmierbare Anteile. In der Mitte liegt, dass wir im Kryptobereich etwas aufgebaut haben, das nennt sich DeFi oder Decentralized Finance. Das sind Finanzapplikationen, die auf der Blockchain laufen. Und die kann ich jetzt verwenden, wenn ich meine Anteile tokenisiert habe. Ganz praktisches Beispiel. ich kann auf ein Lending-Protokoll gehen, also wo ich mir Geld leihen kann, und meine GmbH-Anteile als Sicherheit oder Kollateral hinterlegen, um mir automatisch in USDC, also Dollar-Coins, Kredit zu geben. Ich habe das mal probiert auf einer Plattform. Ich habe einfach mit 10% Zinsen für einen kurzen Zeitraum gesagt, ich brauche jetzt mal kurz Dollar. Und dafür gebe ich das völlig overcollateralized. Also ich habe quasi einen Wert hinterlegt, der das Mehrfache von dem Wert, was ich als Kredit brauche, in Form von Anteilen. Damit hatte der Kreditgeber die Sicherheit, wenn der sein Geld nicht zurückbezahlt, habe ich einen großen Teil seiner Firma. Wenn er den aber zurückbezahlt mit Zinsen, kriegt er automatisiert seine Anteile in Form von Tokens zurück. Das ging vollautomatisch. Bei einer Bank hätte ich wochenlang nach einem Kredit fragen müssen. Hier konnte ich mir vollautomatisch Kredit nehmen. Also mit anderen Worten, Access to DeFi für deutsche GmbH-Gründer ist jetzt schon möglich durch diesen Token. Das sind so die Long-Term-Vision, warum wir das bauen, was wir bauen. Kurzfristig ist es ein ganz schnödes digitales Fundraising, was schon revolutionär genug ist, wenn man überlegt, wie es in Deutschland gerade funktioniert. Mittelfristig Access to DeFi und langfristig programmierbares Equity.
Jetzt hast du ja wunderschön die Vision gemalt. Das wäre auch meine Frage gewesen, wo die Reise ein bisschen hingeht. Aber was braucht es denn auf dem Weg noch, damit wir da hinkommen? Also außer deiner Initiative und du als Botschafter und mit guten Ideen, aber was brauchen wir vielleicht auch regulatorisch? Welche Unterstützung muss es da geben? Wie viel Aufklärungsarbeit braucht es da noch? Wo müssen wir da über die Rädchen drehen, damit wir da hinkommen? Und viele das auch, vor allen Dingen auch adaptieren, ja?
Richtig. Also ich finde, dass ich visionärstechnisch mich momentan immer weiter einen Schritt zurück bewege auf die Realität, mit jedem Schritt, wie sich Tokenizers entwickelt und ich mich als Person. Aber es ist nicht schlecht, weil ich langsam irgendwann den Punkt getroffen habe, nicht zu früh zu sein, weil ich sonst immer das Problem hatte, ich bin zu früh mit meinen Projekten. Und was steht gerade im Weg? Also regulatorisch haben wir zumindest Klarheit. Ich habe keine offenen Fragen mehr. Wir halten uns an geltendes Recht. Gibt es nichts, was ich jetzt fordern würde an Antworten? Wünschen würde ich mir natürlich eine Vereinfachung. Ich finde es völlig unangemessen, dass ich für ein 50-Euro-Investment ein Video-Dent machen muss. Der kostet mich 11,50 Euro. Eine riesen Angemessenheitsprüfung. Also wenn jemand in Deutschland ein Lotto-Ticket kauft für sonst so viel, dann zahlt er Cash auf der Theke, gibt mir ein Lotto-Ticket weg und verliert sein Geld. Wenn jemand ein Startup-Investment macht, ist hier ein riesen Prozess vorgesehen von der BaFin, an dem wir uns halten. Ich würde mir sehr wünschen, dass die das etwas vereinfachen. Zumindest für Investments unter 10.000 Euro nicht so einen riesen organisatorischen Fass aufzumachen. Aber gut, das ist ein Wunsch. Aber trotzdem regulatorisch ist erstmal soweit alles klar. Ich brauche keine Antworten, was das angeht. Was die Adoption angeht, natürlich würde ich mir wünschen, dass mehr Leute noch die Skepsis da verlieren gegenüber diesen neuen Art und Weise des Fundraisings. Was machen wir gerade als Plattform? Ich meine, ich habe die letzten Jahre Technik und ganz viel eben Fintech oder Legal Tech, wenn man so möchte, entwickelt. Gerade eben mache ich ganz einfaches B2B-SaaS, gehe auf den Kunden zu, höre, was er will, mache, was er will. Und was ist das? Wir bauen gerade eine Business Angel-Plattform noch auf, dass sie eine schöne Interface haben, dass wir alle Startups fragen, hauptsächlich, bringt ihr mir auch Investoren? Ja, momentan sind wir nur digitales Fundraising. Jetzt arbeiten wir an der Investoren-Community, die das versteht, die auf diese Art und Weise investieren möchte. Es sind jetzt über 250 Investoren auf der Plattform. Heißt, wir machen gerade ganz einfaches Community-Building, erklären, Netzwerke aufbauen, jetzt das Produkt noch einfacher machen, kostenlos an Business Angel, ein hübsches Dashboard, bauen wir gerade ein hübsches Dashboard, wo die auch ihre bestehenden Investments verwalten können. Also ganz einfaches, hör auf deine Kunden und mach, was die sagen. So in dem Modus sind wir gerade als Tokenized und damit kommen wir auch sehr viel weiter, was die Adoption der Plattform angeht, wie viele Nutzer wir draufkriegen.
Eine kurze Zwischenfrage, Christoph, ab wie viel Euro kann ich denn eigentlich mitmachen?
Also Investoren können ab 50 Euro investieren. Das ist jetzt erstmal für die Firmen, die im Public Fundraise sind, ja, die an Kleinanleger sich richten. Für die Firmen, die im Private Fundraise sind, gibt es eigentlich gar keine Grenzen nach oben, nach unten. Das ist eigentlich nur ein Link, den man quasi ausführt. Es entspricht das, was der Founder halt sagt. Wenn der Founder sagt, ach, ich mache es ja wegen 50 Euro, ist mir die Zeit jetzt zu schade, hier jemand reinzuholen, kann ich mir vorstellen. Da wird wahrscheinlich in der Regel so 5.000 bis 10.000 Euro sehen wir als Beträge, die im Private Fundraise passieren. Der Durchschnitt bei uns liegt bei 30.000 Euro pro Invest. Also das ist so das klassische Business Angel Invest im Private Fundraise. Im Public Fundraise wesentlich niedriger. Public Fundraise kann man als Crowd Investing bezeichnen. Da packe ich so einen Invest Now Button auf meine Webseite. Jeder kann da draufklicken und Geld reinstecken.
Das heißt, ich kann sowohl über Startups, die bei euch gelistet sind, quasi über deren Homepage oder auch über eure Homepage dann draufgehen und sagen, okay.
Ursprünglich hatten wir gar nicht vor, diesen Marktplatz so auf unsere Website zu packen, auch wenn viele dachten, das ist ja genau das, was ihr macht. Ihr macht einen Marktplatz für Startups. Es ging uns aber mehr darum, sag mal, so der Art digital Notar zu sein, in Anführungsstrichen. Und das Startup sucht sich selber ihre Sachen raus, die haben selber ihren Invest Now-Button, die können das überlegen, wie und wo sie das machen. Nach Wunsch unserer Kunden haben wir die jetzt auch auf unserer Webseite drauf. Aber ich würde nicht mich nach außen bezeichnen, dass ich in erster Linie ein Marktplatz bin und mir nur darum gehe, hier findest du tolle Startups. Ja, der Marktplatz ist da. Der ist nicht kuratiert. Das heißt, wir haben jetzt nicht selektiert, die angeguckt, die Startups sind die gut oder schlecht, haben jetzt eine Bewertung gemacht und haben die deshalb dort gelistet oder nicht. Das sind quasi alle drauf, die das gerne wollten von unseren Kunden. Das Hauptpunkt ist, wir sind einfach die Umsetzung, die Execution. Das Startup bringt selber seine Investoren, macht selber Werbung und kümmert sich selber um diese Sachen. Das ist zumindest heute so. Vielleicht ändert sich das nochmal in ein, zwei Jahren, dass wir selber sagen, nein, wir wollen doch mehr einen kuratierten Marktplatz machen. Das ist mehr die Richtung, die wir gehen wollen, kann sein.
Ich weiß, als Vater von 8 Kindern wirst du es selten machen, aber was ist eigentlich die Reaktion, wenn du in der Kneipe stehst und Leuten erklärst, was du machst?
Früher habe ich viel zu viel gequatscht und gesagt, hey, GmbH-Token und Genussrechte und Auslobungen, wahnsinnig coole ERC20-Talk auf Ethereum. Heute sage ich an denen, die jetzt kein Startup sind, wir machen digitales Fundraising. Punkt. Und für die, die jetzt ein Startup sind, sage ich oft, wir geben dir einen Invest Now-Button, der funktioniert. So. Und den kannst du dir irgendwo hinpacken, per QR-Code, per Link oder auf deiner Webseite. Wir haben auch als HTML-Snippet und kannst damit fundraisen. Auch im Private-Modus kann man den Button auf seine Webseite packen, der funktioniert dann nur etwas anders. Da kann man dann kein Investment darüber abschließen, sondern ist es nur, ich sag's mal, ein chlorifiziertes Kontaktformular, wo man reinschreibt, Name, E-Mail, ich würde so gerne so viel investieren, klick und mehr nicht. Und dann kann sich der Founder entscheiden, ob er denjenigen ein Angebot macht oder nicht. Und das ist bemerkenswert erfolgreich. Also wir haben selber im Private Fundraise Mode, ich habe kein aktives Marketing gemacht, außer ein paar LinkedIn-Posts in meinem Namen, waren über 150 Interessenten, die sich darauf geklickt haben, ich würde gerne investieren. Und davon haben über 60 investiert, über 700.000 Euro. Und das war komplett passiv. Also das heißt, die haben sich da gemeldet, ich habe den E-Mail zurückgeschrieben, also passiv, ja, ich musste mal 2, 3 E-Mails machen. Die größeren Investoren wollten auch einen Call mit mir haben. Aber die sind einfach reingekommen. Es war alles inbound. Ja? Inbound quasi Investoren und die kann ich dann was schicken. Hier, ihr dürft hier drüber investieren.
Jetzt hast du ja was ne, disruptiver gar nicht sein könnte für Notare, wenn das breit angenommen wird. Wie ist es denn mit deinem eigenen Geschäftsmodell? Also gerade dreht sich die Welt wahnsinnig schnell. Alle reden jetzt, vor ein paar Jahren haben wir alle über Blockchain geredet, jetzt reden alle über KI. Und da besteht ja auch die Möglichkeit, dass jetzt immer mit Agenten, die miteinander direkt verhandeln. Siehst du da vielleicht auch was oder denkst du selbst in diese Richtung oder wie stehst du dazu? Oder ist das vielleicht auch was, wo du sagst, hey, das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, auch für mein eigenes Geschäftsmodell?
Ja, also kurzfristig, wir sind kein AI-Startup in dem Sinne, aber wir nutzen AI selber als Mitarbeiter. Der Code wird momentan nicht von AI geschrieben, da lasse ich gerade nur Menschen ran, ist zu sicherheitskritisch. Wo wir überlegen, Features zu bauen, ist, dass wir, wenn Business Angels bestehende Investments haben, dass die KI die Verträge durchliest und ihr sagt, ob es irgendwelche Deadline gab, automatisch ausfüllt, welche Bewertung du wann was investiert hast und quasi, das ist ein riesen Wulst an Verträgen und dann alles rausholt, was so die Grenzsachen sind, worauf du achten musstest. Also du kannst quasi deinen Verträgen eine Frage stellen. Wie ist das? Was passiert, wenn? Und zeig mir mal, wo das steht. Das ist vielleicht so ein KI-Feature, an dem wir arbeiten oder arbeiten wollen. Aber ansonsten komme ich wieder da nicht mittelfristig, sondern eher langfristig bei der großen Mission, die ich gesagt habe, programmierbares Equity. Eine KI bekommt kein Bankkonto. Das ist kein Mensch. Aber eine KI kann sehr wohl ein Wallet kontrollieren. Dafür gibt es schon sehr viele Experimente. Das heißt, eine KI könnte GmbH-Geschäftsanteile in Form von virtuellen Tokens halten. Eine KI könnte traden. Eine KI könnte eben mitspielen bei diesen ganzen if this, then that. Also bis hin zu erstmal Startup sein, was unheimlich viel KI-Rechenpower braucht, das aber nicht bezahlen kann, weil es kein Geld hat und vielleicht in 5 Jahren bezahlst du das mit Geschäftsanteilen. Also ich gebe dir 3% meiner Firma, liebe KI, kannst du selber umtauschen in den Euro oder den Dollar, was auch immer. Dafür brauchst du so viele Tokens, Credits bei dir, um quasi so viele Stunden bei dir deine Arbeiten machen zu lassen. Also wenn wir jetzt Mitarbeiter bezahlen mit Tokens, das machen wir ja heute schon, wir machen digitales Fundraising und wir haben auch das eine Feature, das ist Mitarbeiterbeteiligung. Das sind so Vesting-Pläne, steuerlich optimiert, besser als alles, was auf dem Markt da draußen ist. Steuerlich wie ein ESOP, nur statt in echten Anteilen eben mit virtuellen Anteilen. Und jetzt, warum nicht in 10 Jahren? Man sieht ja jetzt schon solche Bilder von, in 10 Jahren sieht die Firma nur noch aus, ein CEO, vielleicht noch ein Mid-Level, C-Level und danach alles nur noch Agenten, also KI-Agenten. Und was ist, wenn man die auch in virtuellen Anteilen bezahlt? Weil die wollen auch Geld verdienen. So. Und dann quasi Anreize schafft. Möglich, da gab es schon, also in der Blockchain-Szene gab es vor wirklich fast 10 Jahren, 2016, einen Artikel bei Trent McConaghy. der hat vorhergesagt, dass irgendwann mal eine DAO geben wird, die von KIs gesteuert ist, Kunst generieren wird, die Kunst auf dem Markt verkaufen wird, also als NFT, und mit dem Geld, was es generiert, wieder Computerleistung kauft, um neue Kunst zu generieren und wieder mehr zu verkaufen. Und wir haben eine vollautonome Firma, die quasi nur aus KI besteht. Das hat er 2016 gesagt. Jetzt haben wir es 2025 und wir sind der Realität näher als je zuvor. Und diese KI könnte Fundraising betreiben, indem sie ihre eigenen Anteile quasi zum Beispiel zum Verkauf anbietet. Also das ist wirklich ein bisschen Scientific Utopia. Was mit virtuellen Anteilen theoretisch möglich ist und wenn KIs die halten und traden und Dinge damit tun können oder bezahlt werden können. Aber kurzfristig sehe ich es erstmal nur in einer Optimierung, User Experience für unsere Anwendung, deine Verträge damit analysieren und so weiter.
Du hast eben gesagt, Mitarbeiter und virtuelle Anteile etc. pp. Wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen?
10 Leute sind wir ungefähr, genau.
Und die sitzen alle in Mittweida in Sachsen?
Nein, tun sie nicht. Das tue nur ich. Wir sitzen alle im Homeoffice. Wir haben kein festes Büro, wo wir arbeiten. Wir haben damals 2022, das war gerade nach Corona. Und dazu kam noch, dass ich bin in Mittweida. Ich habe hier, wie gesagt, meine 8 Kinder. Ich habe auch 8 Geschwister, die wohnen nicht mehr alle hier. Ich komme aus einer großen Familie. Ich bin hier sehr stark familiär gebunden, auch sehr gerne und glücklich. Das heißt, ich wollte eigentlich nicht in irgendeine Großstadt ziehen und hier weg. Aber wenn man ein Startup baut, ich kriege mit weiter nicht die Top-Kräfte und die besten Programmierer, das ist mir klar. Früher, ich habe das schon mal gemacht mit meiner ersten Firma Slockit. Wir waren fast 50 Leute. Wir hatten alle nach mit weiter geholt aus der ganzen Welt. Das war wirklich schwer. Die haben wirklich Kindenkegel mitgebracht. Hat Vor- und Nachteile. Denn der Vorteil, den ich jetzt habe in der Remote-Only-Company, ich bin unheimlich flexibel und kann mir weltweit einfach so die suchen, die am besten zu uns passen. Also ich meine, die meisten sind in Deutschland, weil wir sehr deutsche Startups sind. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr, sehr flexibel. Was war ich damals bei meiner alten Firma nicht? Also auch was neue Leute anstellen geht oder wenn es auch mal unbedingt nötig ist, auch mal jemanden gehen lassen. Das ist so, manchmal ist es einfach nötig. Und wenn man jemanden hat, der gerade aus Südamerika hergezogen ist mit Familie und hat gerade einen Kindergartenplatz bekommen, sich in eine Wohnung eingerichtet, den dann nach einem Jahr zu sagen, du, es passt doch nicht, fiel mir so schwer, dass ich letztendlich eine Beratungsfirma geworden bin mit Slockit und habe für die alle Arbeit gefunden in Form von Beratung und nicht Produktentwicklung. Obwohl das vielleicht unternehmerisch besser gewesen wäre, die Leute damals zu entlassen. Ich habe es einfach nicht gut genug hingekriegt. Erst da musste schon wirklich was passieren, bis ich jemanden entlassen habe. Wenn jetzt alle aber remote sitzen und die verdienen auch alle bei uns ein sehr gutes Gehalt, dann ist, wenn jemand wirklich die Leistung nicht bringt oder es einfach nicht gut zu uns passt, da könnte woanders in einer anderen Firma besser performen, die Schwelle auch nicht mehr ganz so groß zu sagen, hey, es passt nicht, dass das auflösen. Weil er eben nicht gerade einen riesen Aufwand betrieben hat, um hier nach mit weiterzuziehen, sondern die sitzen alle in Homeoffice und die Flexibilität in so einer frühen Phase wie jetzt ist mir sehr wichtig.
Du sagst, sie kriegen gutes Gehalt, kriegen die auch Token? Wie ist es bei euch selbst geregelt?
Ja, alle. Wir haben alle Mitarbeiter, haben auch eine virtuelle Beteiligung. Also sie haben normales Gehalt oder gutes Gehalt, meiner Meinung nach. Frag deine Mitarbeiter, ob sie denken, das ist gut. Ich hoffe ja. Und dazu gibt es immer noch ein Paket von virtuellen Anteilen, ich mache immer so ein 4 Jahre Vesting, 1 Jahr Cliff, also für die neu angestellt werden. Und ich nutze es auch bei Gehaltsverhandlungen und Erhöhungen, dass die fast immer nochmal ein Token-Paket, was wieder vestet, dazu bekommen. Das heißt, eigentlich vesten sie zu fast jedem Zeitpunkt immer Anteile. Und wenn sie es irgendwann entscheiden sollten zu gehen, würde es immer mit einem Verlust von Anteilen einhergehen, weil das Vesting dann noch nicht ganz durchgewestet ist. Und ich halte das sehr einfach. Ich habe eine aktuelle Firmenbewertung. Wir sagen dann, ich mache mal ein einfaches Beispiel. 80.000 Fixgehalt, 20.000 in virtuellen Anteilen pro Jahr mal 4 Jahre gewestet. Also du kriegst 4 mal 20.000, 80.000 Euro in Anteilen, die über 4 Jahre vesten. So ein anderer kriegt gleich 120.000 Gehalt plus 20.000 oder 30.000 Anteilsverhandlungen. Und manchmal frage ich auch die Frage, willst du mehr Gehalt in Cash oder willst du lieber mehr Anteil? Je nach Familiensituation. Und ich bin da super flexibel und ich liebe das. Innerhalb von Sekunden habe ich das Programm also so einen Vestingplan aufgesetzt. Ich schicke denen nur einen Link, wo er den akzeptiert und das war's. Es ist wieder so schön einfach, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ich brauche keinen Anwalt und Notar und ich manage meine virtuellen Anteile direkt in der Plattform.
Mega spannend.
Ja.
Christoph, ich glaube auch, du hast es heute geschafft. Zumindest wir hatten viele Begriffe, weiß nicht, ob das alle verstanden haben draußen. Das ist, glaube ich, bei dem Thema nicht ganz zu vermeiden, dass da ab und zu was aufkommt. Du fragst dich, was ist das nochmal? Ich weiß nicht, ob auch alle wissen, was ein Stablecoin ist, allein schon dabei. Aber du hast den Nutzen sehr gut erklärt, also für mich zumindest.
Das freut mich, dass das rübergekommen ist.
Das ist gut rübergekommen. Übrigens, wer sich das mal anschauen möchte, ich finde, ihr habt ein super cooles Video auf eurer Seite.
Ja, wir haben mal was gemacht, habe ich zuvor noch nie gemacht, wirklich ein richtiges Filmstudio beauftragt, Hollywood-Star, also Qualität, mal so ein kurzes Nicht-Erklärvideo, sondern Image-Video zu machen. Also Image mehr so in eine lustige Geschichte, ein mit Humor. Also ich vielleicht auch, wer mich kennt, ich bin ein Techniker. Alles, was ich früher gemacht habe, war Dokumentation, Erklärung, Technik und Legal und so weiter. Und unser Marketingchef meinte, lass mal was machen, was nichts davon macht. Einfach nur diesen Invest-Now-Button mal ein bisschen humorvoll in Szene gesetzt. Und finde ich, ist was echt Tolles rausgekommen. Inzwischen sogar zwei Videos. Also wer schaut, wir haben, es gibt da Private und Public Fundraiser, findet zwei lustige Videos, einfach zum Invest-Now-Button. Und ihr merkt in meiner Kommunikation, gut, heute war ein Podcast, das war ja keine Werbeveranstaltung. Ich bin also tief reingegangen mit Vision und Genussrecht und Anteile, Token, Stablecoins. Aber eigentlich, wenn ich jetzt mit einem Kunden sprechen würde, würde ich sagen, hey, digitales Fundraising, Invest-Now-Button, der funktioniert, hol deine Angels rein, hol deine Kleinanleger rein, wenn du willst, oder deinen Mitarbeiter, alles mit ein paar Klicks. That's it. Und dass da ein riesen Eisberg dahinter ist und dass da so eine Spitze des Eisbergs ist, ist klar. Umso tiefer du den Eisberg da nach unten rein willst, frag mich, ich kann dir alle Fragen beantworten. Wir haben natürlich schon Dokumentation, alles da. Aber eigentlich interessiert bei Facebook auch keiner, ob die eine SQL-Datenbank nutzen oder was anderes. Die wollen eine lustige Katze sehen und das ist alles. So. Und so ist es eben letztendlich, da muss man erstmal als Founder sein Ego hinter sich lassen, um dann quasi auf dem Level nur noch zu kommunizieren und zu sprechen, weil man ja ach so überzeugt ist, wie toll man ist, was man da gebaut hat und will jedem erzählen, was man da gemacht hat. Und davon muss man erstmal wegkommen.
Ich kann mir vorstellen, dass eine deiner größten Herausforderungen wirklich ist, das Ding so, also die deine Kommunikation so herunterzufahren, dass sie wirklich da draußen verstanden wird, oder?
Ich bin da dabei. Ich hoffe, mir ist das zum Teil heute gelungen.
Ja, du hast mich auf jeden Fall ein bisschen überrollt wie ein D-Zug. Das muss ich dir gestehen, aber ich habe auch viel gelernt.
Naja, man sagt, die meisten hören ja Podcasts auf 1,3 oder 1,5. Den können sie auf einfach hören. Ich versuche schnell die hohe Informationsdichte darüber zu bringen.
Ich würde sagen, bei deiner Sprechgeschwindigkeit auch gerne auf 0,7.
Na gut. Hohe Informationsdichte, da bin ich irgendwie gewöhnt. Aber tut mir leid für die, wo ich zu schnell war. Ich habe versucht, viel reinzupacken. Ich bin sehr begeistert von meinem Produkt, muss mich da selber manchmal wieder ein bisschen bremsen. Das verstehe ich.
Meine letzte Frage, wenn du hast es gerade gesagt, du bist sehr begeistert von deinem Produkt, aber ist das, also würdest du sagen, deine Begeisterung ist Teil des Erfolgs des Unternehmens?
Ja und nein. Also ganz wichtig ist mein Team, ganz klare Frage, ich will es mich hier nicht zum Mittelpunkt stellen. Ja, die Begeisterung gibt mir den Drive, durch jede Wand irgendwie durchzugehen und immer weiterzumachen, auch bei Misserfolgen. Die ganze Legal-Arbeit, das war die Hölle für mich. Diese anderthalb Jahre nur mit Anwälten, also über 1 Million an Anwälte verbraten. Das war nicht leicht. Das ist wichtig. Nein, im Sinne von, ich weiß, ich bin nicht repräsentativ, weder für die Angels noch für die Founders. Ich weiß nicht, ob es da wirklich jemand gibt, der repräsentativ ist. Und wegzunehmen mein Ego, dass ich das erzählen will, was ich denke, was das Tollste und Coolste und Beste ist, sondern wirklich runterzugehen, das, was der vor mir sitzt, gerade eben braucht, den abzuholen, wo er gerade sitzt, da ist meine Begeisterung sogar manchmal schädlich. Weil man will jetzt nicht nur Sales machen, sondern ich will schauen, was macht er gerade, was braucht er, welcher Teil meines Produktes hilft dem jetzt wirklich. Und der braucht gerade kein DeFi, der braucht auch noch keine programmierbaren Anteile. So gerne ich ihn davon erzählen möchte, der will einfach nur gerade seine Oma reinholen, die 5.000 Euro investieren will, weiß gerade nicht wie. So, und dann kann er das einfach machen.
Auf der anderen Seite kriegst du die Leute vielleicht auch irgendwann dazu, deiner Vision zu folgen, oder?
Das hoffe ich auch. Also ich denke, das sollte an Beispielen immer klarer werden, dass die Leute da irgendwann sehen, was damit eigentlich alles möglich ist. Aber da ist Taten sprechen lauter als Worte. Ich habe heute 4 Worte gemacht über programmierbare Anteile DeFi. Das muss erstmal so umgesetzt werden und gebaut werden, dass das so nutzerfreundlich ist, bei jedem so ankommt, dass das wirklich auch so genutzt wird. So, da sind wir noch nicht.
Christoph, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank. Und ja, ich glaube, du hast es gut hingekriegt, die Balance zwischen, man merkt, du kannst technisch sehr tief einsteigen, wenn du willst, und das alles erklären. Du kannst aber den Nutzen einfach erklären. Das hat mir gut gefallen. Deshalb vielen Dank. Ich habe Spaß gehabt, Bassi. Du?
Großen Spaß und vor allen Dingen ein Thema, mit dem ich noch nie Berührungspunkte hatte. Ich glaube, ich werde jetzt mal 50 Euro investieren.
Kannst du noch machen. Läuft noch bis Montag, dann schließen wir die Runde, weil wir schon 3 Millionen geraced haben. Das Ziel ist eigentlich schon erreicht. Ich habe einen kleinen Post gemacht, bis Montag noch offen. Dann erstmal danach darf man Anfragen stellen, in der nächsten Runde dabei zu sein.
Aber dann wahrscheinlich nicht mit 50 Euro, oder?
Mal schauen. Ich bin da eigentlich immer offen für ab 50 Euro. Ich habe damit kein Problem. Ich will, dass so viele wie möglich an Tokenize beteiligt sind. Mehr Leute, umso besser.
Christoph, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Da hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gute Fragen. Also die Fragen waren genau on point. Vielen Dank, war sehr schön.
Ja, das freut uns auch. Cool.
Puh, spannend. Lars, was hast du aus der Folge mitgenommen? Was hast du gelernt?
Ja, ich habe an ein, zwei Stellen mal so gezuckt und ich habe es ja schon gesagt und habe gedacht, vielleicht muss man nochmal kurz den Nerdbuzzer drücken und fragen, ey, wisst ihr eigentlich, wovon was wir gerade reden? Aber ich finde, Christoph hat das wirklich hervorragend immer wieder runtergebrochen und den Nutzen in den Vordergrund gestellt und das gefällt mir total gut. Ich muss ehrlich sagen, das ganze Blockchain-Thema habe ich so ein bisschen nach hinten geschoben. Das hat mich auch eine Weile wahnsinnig interessiert und ich habe keine richtig guten Cases gefunden. Und gerade für Smart Contracts, so in die Richtung, was er überlegt, die Notar zu ersetzen, das war ja immer so ein Thema, wo man gesagt hat, da sieht man großes Potenzial. Und ich finde, dass Tokenizer das wirklich richtig gut verspricht und also angeht, genau dieses Thema. Von daher hat das für mich einfach, was habe ich gelernt? Blockchain ist noch voll da, es ist spannend und man muss nicht ständig über Blockchain reden, sondern es ist eigentlich viel wichtiger, was im Hintergrund läuft und den Nutzen nach vorne stellen.
Wirst du Tokenized ausprobieren?
Aber sofort. Und was hast du gelernt?
Offen gesagt, sehr, sehr viel. Für mich ist das Thema Blockchain immer noch eine ziemliche Blackbox. Mir geht es wie du. Ich habe mich ein paar Mal damit auseinandergesetzt, also journalistisch, und keinen so richtigen Case gefunden, bei denen ich sagen würde, ja, okay, das war jetzt richtig, also ist ein Ding, kann ich verstehen, macht Sinn, sondern es war eher so irgendwie noch eine sehr theoretische, abstrakte Abhandlung von Dingen, wo Nerds an der Technologie sitzen, bei der man sich fragt, okay, wird die jemals wirklich großflächig in der Realität Einzug erhalten? Ich kann mir vorstellen, dass sich das hier jetzt gerade so ein bisschen ändert. Ich glaube zwar, dass das auch ein Nischenthema ist oder auf jeden Fall jetzt noch ein Nischenthema ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auf jeden Fall einen Markt, der wirtschaftlich immer wichtiger werden wird, für viele Leute zugänglicher machen könnte. Du siehst viele Konjunktive, aber ich glaube, da ist viel Raum. Außerdem, was ich gelernt habe und was mir ja immer sehr gut gefällt, ist, wenn man auf so kleine, ich sag mal, Hidden Gems stößt, und in dem Fall ist das für mich absolut das Wort Genussrechte. Wie schön ist das denn bitte? Ein Genussrecht. Ich kaufe mir jetzt ein Genussrecht von Tokenized, sobald wir hier fertig sind. Ciao, Kakao.
Ciao.
Das war's mit der aktuellen Folge. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte lasst uns ein Like da, teilt ihn oder sprecht einfach mit Leuten darüber. Das hilft uns wiederum, noch mehr Menschen zu erreichen. Dafür dickes Danke von uns und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.
Der Robot Spaceship Podcast. Durchstarten, wenn alles sich ändert.